Die Ausstellung Sturm auf den Winterpalast widmet sich einer Fotografie, die wie keine andere zum Symbolbild der Revolution geworden ist, dem Sturm auf den Winterpalast. Was ist denn das überhaupt für ein Foto?
Das Foto stammt nicht von dem sogenannten Sturm auf den Winterpalast von 1917, sondern es wurde aufgenommen während einer Generalprobe 3 Jahre später, 1920. Da gab es organisiert von der proletarischen Kulturorganisation Politkult und vom Militärstab in Petrograd ein Massenspektakel. Man hat damals viele Massenspektakel veranstaltet. Unter anderem wollte man ein Massenspektakel veranstalten zum 3-jährigen Jubiläum der Revolution. Und das war ein Theaterspektakel. Daran haben 10.000 Statisten teilgenommen, Matrosen, Laienschauspieler, aber auch ganz normale Arbeiter und Bauern aus der Stadt. Und daran haben 100.000 Zuschauer, sagt man. Also es gibt unterschiedliche Zeugenberichte, zwischen 60.000 und 100.000 Zuschauer teilgenommen. Und man wollte den Weg erzählen zur Revolution, also die Zeit zwischen Februarrevolution 1917 bis zur erfolgreichen Oktoberrevolution. Dazu hat man riesengroße Bühnen gebaut am Ort des Geschehens, also auf dem Palastplatz hinter dem Winterpalast, eine rote Bühne und eine weiße Bühne. Und dort hat man versucht, gewissermaßen, ja, so mit 2 Erzählungen, einmal die Geschichte der Roten zu erzählen, die Geschichte der Bolschewiki auf der roten Bühne und die Geschichte der Weißen, die Geschichte der Menschewiki auf der weißen Bühne. Und am Schluss von diesem sichtbaren Theaterspektakel hat man versucht, einen Sturm zu inszenieren. Also man hat eigentlich gesagt, man reinszeniert den Sturm, aber im Grunde hat man den Sturm oder die Visualität dieses Sturms erst geprägt. Weil 1917 hat kein großer Sturm stattgefunden. Der Sturm ist tatsächlich, also der große Sturm mit vielen Leuten, also ein Sturm der aufständischen Massen, das ist im Grunde Mythenbildung in der Sowjetunion. Das Theaterspektakel von 1920, das eben Sturm oder die Einnahme des Winterpalastes hieß, das hat dieses Bild geliefert und diesen Sturm begründet. Und das Foto ist im Grunde übrig geblieben. Man hat das dann später gezeigt, aber nicht mehr im Kontext vom Massenspektakel, also vom Theater, sondern man hat das ab 1922, weil man ja kein Foto von der Revolution hatte, als historisches Dokument verwendet. Und auch Eisenstein kannte zum Beispiel natürlich dieses Massenspektakel unter der Regie von Nikolai Jevrenow. Und er fand das ganz furchtbar, weil er fand, man kann das im Film besser machen. Und er hat dann 1927, also zum 10-jährigen Jubiläum, ja seinen Film Oktober gedreht. Er ist zwar nicht ganz pünktlich fertig geworden, aber dennoch war es ein Jubiläumsfilm. Und dort hat er dann mit 5.000 Petersburger Menschen und Statisten wieder diesen Winterpalast gestürmt. Bei Jevrenow, bei dem Massenspektakel 1920, waren es nur 300. Das heißt, wenn man sich die Mythenbildung anschaut, dann kann man sehen, dass der Sturm im Grunde immer größer wird. Also es sind immer mehr Menschen daran beteiligt, denn in der filmischen Repräsentation. Und er wird auch immer dramatischer inszeniert. Also er wurde im Grunde so zum Zentrum der Dramaturgie der Oktoberrevolution stilisiert.
Und wenn wir jetzt noch kurz bei dieser Mythenbildung bleiben, welche Medien und Erzählungen sorgten neben dieser Fotografie zur Mythenbildung?
Naja, es war einerseits das Massenspektakel, von dem ich schon gesprochen habe, das lieferte das Bild. Und interessant ist, dass man aus diesem Bild das Theater selbst dann herausretuschiert hat. Also auf diesem Foto, viele sehen das Foto vielleicht vor sich, es wird heute auch immer noch vertrieben. Also wenn man jetzt gerade in den letzten Tagen Zeitung gelesen hat, gab es wieder viele Berichte von der Oktoberrevolution und immer taucht dieses Foto auf. Auch wenn Sie zum Beispiel auf verschiedene Bildagenturen gehen, auf deren Websites, die das Bild dann zur Bereitstellung verkaufen, bei Getty zum Beispiel, Getty Images, da haben sie dieses Foto 8-mal und mit 4 verschiedenen Unterschriften. Das heißt, dieses Foto kursiert, aber es kursiert retuschiert. Das ist eben das Entscheidende. Und herausretuschiert hat man, was ja später üblich wurde in der Sowjetunion, dass man viele Retuschen gemacht hat, aber eigentlich erst Ende der 20er, in den 30er Jahren, das waren dann Auftragsretuschen von Stalin, wo man Stalin in die Geschichte hineinmontiert hat und seine Gegner aus der Geschichte hinausmontiert hat. Bei diesem Foto von der Probe zu dem Spektakel hat man das Theater herausretuschiert. Also man hat herausretuschiert, dass dort in der Mitte ein Regieturm auf dem Platz stand und man hat die Zuschauer herausretuschiert, weil es wäre ja völlig undenkbar, dass man bei einer Revolution zuschaut, oder? Also mussten die weg. Die wurden schon 1922 herausretuschiert, später dann erst der Regieturm. Aber das Schöne ist, dass man immer eine Sache vergessen hat, herauszuretuschieren. Und zwar, wenn man sich das Foto, das kann ich jetzt nur erzählen, wenn wir es sehen würden, wäre es viel besser. Die Matrosen und die Soldaten stürmen auf den Winterpalast zu. Und man sieht diesen Winterpalast, also auf der Frontseite praktisch des Bildes hinten. Und auf der rechten Seite sieht man einen Balkon am Winterpalast. Und auf diesem Balkon obendrauf sieht man einen Sowjetstern. Das heißt, im Grunde stürmen die Matrosen und die Soldaten etwas, was ihnen schon gehört. Und diese historische Unmöglichkeit ist in dem Bild erhalten geblieben. Also das Bild, wenn Sie so wollen, dekonstruiert sich im Grunde selber. Und dieses Foto hat man dann eben zum Anlass genommen, dass immer wieder verschiedene Filme, insbesondere zu den Jubiläumsfeiertagen, also nach 10 Jahren Oktoberrevolution, 20 Jahre Oktoberrevolution gedreht worden sind. Das heißt, aus dem Theater kam dann diese Szene eigentlich ins Kino und wurde dort mit immer mehr Möglichkeiten und mit immer mehr Leuten dargestellt. In den 70er Jahren hat man dann im Grunde nochmal die Erzählung forciert. Da hat man dann sogar einen Fotografen erfunden, damit man diesen Sturm auf den Winterpalast und auch das Foto als authentisches Foto, also als Dokumentation der Oktoberrevolution stilisieren kann. Also da gab es dann einen Fotografen, der erzählt hat, wann er dieses Foto gemacht hat, warum er sich in diese Position versetzt hat und so weiter. Also da hat man dann in den 70er Jahren angefangen, das ganz gezielt als Foto der Oktoberrevolution auszugeben. Wobei ich denke, in den 20er Jahren war es halt so, wie das heutzutage auch ist. Man hat kein Foto. Gott sei Dank hat man das Foto von einem Theaterschauspiel und dann benutzt man das und weil da einfach einige Elemente stören, retuschiert man die dann heraus. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass dieses Theaterschauspiel extra deswegen gemacht worden ist, damit man die Geschichte so erzählen kann. Das war einfach ein günstiger Augenblick.
Und wenn man sich jetzt mal die Fakten anschaut, was weiß man denn heute über den tatsächlichen Ablauf des sogenannten Sturms auf den Winterpalast und dessen Bedeutung für die Oktoberrevolution?
Naja, sagen wir mal so, man weiß nicht erst heute, dass es keinen großen Sturm gegeben hat. Also wenn man sich das Buch von John Reed, einem der Augenzeugen der Revolution, durchliest, das ja von Lenin und auch von Nadjezhda Krupskaja als das Dokument im Grunde der Oktoberrevolution schon Anfang der 20er Jahre gefeiert worden ist. Also wenn man sich das durchliest, dann sieht man schon, dass da zwar viele Petersburger, nachdem die Regierung kapituliert hat, also die provisorische Regierung, und Kerensky schon am Morgen geflüchtet ist, dass die natürlich irgendwann im Laufe des Tages den Winterpalast erobern. Aber das war kein bewaffneter Kampf. Da gab es keine Aurora, die auf den Winterpalast geschossen hat. Also hätte die das getan, dann hätte der Winterpalast nicht mehr gestanden. Ich glaube, es ging einfach darum, etwas zu erzählen. Und zwar war es ganz wichtig zu erzählen, dass die Oktoberrevolution von den aufständischen Massen gemacht worden ist und nicht von ein paar Berufsrevolutionären organisiert worden ist. Man musste erzählen, dass es kein Putsch war, sondern etwas, was die Petersburger Bevölkerung, was die Proletarier selbst in die Hände genommen haben. Und diese Geschichte wird erzählt. Das ist auch in dem Massenspektakel so. Da versucht man im Grunde zu erzählen, dass am Anfang, also nach der Juliaufstand, nicht erfolgreich war. Warum? Weil die Massen nicht organisiert waren, weil sie noch kein Kollektiv waren. Und man zeigt dann praktisch die Kollektivwerdung der Proletarier, der Masse, also einer organisierten Masse dann plötzlich. Und in dem Moment, wo sie alle organisiert waren, haben sie auch die Revolution, die Oktoberrevolution geschafft. Das ist die Geschichte, die erzählt werden soll. Womit eben genau nicht erzählt werden soll, dass es die aufständischen Massen nicht waren und schon gar nicht in dieser Menge. Ich glaube, darum geht es. Ne? Also von vornherein zu sagen, das ist etwas Selbstorganisiertes, etwas, was von unten kommt und etwas, was in großer Menge passiert. Deswegen hat man auch diese Massenspektakel gemacht. Ja, man kann sich vorstellen, das war 1920, da gab es nichts zu essen, da war Bürgerkrieg, viele Leute waren auf der Flucht. Warum organisiert man da so riesengroße Massenspektakel. Die sind ja teuer, man muss diese ganze Technik bereitstellen. Und letztlich ging es darum, etwas zu tun, und zwar die Masse zu versammeln in der Stadt, damit sie sich ihrer selbst als Mehrheit, also als politische Mehrheit, angesichtigt wird. Das ist etwas, was der damalige Volkskommissar für Aufklärung, Anatoly Lunacharsky hieß der, auch geschrieben hat: Wir brauchen Feste für die Masse, damit sie sich selbst als Masse spürt, also als politische Mehrheit. Das heißt, die Idee von der Selbstständigkeit der Masse und von der Partizipation von allen war von Anfang an auch ein Projekt, was inszeniert worden ist. Ne? Das ist ja auch genau das, woran letztlich die Revolution gescheitert ist, dass es eben keine Partizipation von allen war, sondern dass das im Grunde immer nur noch dargestellt wurde, irgendwann inszeniert worden ist, auf die Bühne kam, im Film gezeigt wurde, in der politischen Propaganda gesagt worden ist, aber dass das genau nicht realisiert worden ist.
Hm. Wie lange konnte denn genau diese Geschichte oder dieser Mythos über den Sturm auf das Winter Palace durchhalten und wann wurde denn dieser Fake bekannt von diesem Bild?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, bekannt ist relativ, ne? Also viele wissen das immer noch nicht. In der Forschung weiß man das im Grunde von Anfang an. Es gab einen amerikanischen Soziologen, der war 1920 Augenzeuge, also der hat sich viele verschiedene Masseninszenierungen angeschaut und der hat 1927, 26 ein Buch geschrieben, ist aber nicht auf Russisch rausgekommen, sondern nur auf Deutsch, Geschichte des russischen Theaters, beziehungsweise ein Buch mit einem schrecklichen Titel, das heißt Geist und Gesicht des Bolschewismus. Das Buch ist aber tatsächlich eine Augenzeugenbeschreibung der frühen 20er Jahre. Und darin beschreibt er sehr ausführlich dieses Massenspektakel. Und da waren auch noch andere Zeugen zugegen. Es gab natürlich auch viele Rezensionen dieses Massenspektakels. Aber in diesem Buch von René Philipp Miller ist im Grunde das einzige Mal das Foto vom Sturm auf den Winterpalast nicht retuschiert abgedruckt. Sonst in den sowjetischen Medien, Zeitungen und so weiter, ist es immer retuschiert abgedruckt und es ist nie abgedruckt in Verbindung mit dem Massenspektakel, sondern immer als historisches Dokument. Das heißt, es gab wie so zwei verschiedene Rezeptionswellen von diesem Massenspektakel. Ne? Die eine, die man wo man das als Theater gesehen hat, da sieht man dann die Bühnen und so weiter. Und die andere, wo es darum geht, im Grunde ein Bild zu schaffen von der Oktoberrevolution. Und dass das als Fälschung bekannt ist, also René Philipp Müller selber sagt nichts darüber, weil ihm das, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass das als historisches Dokument verwendet wird. Aber es gibt zum Beispiel in der historischen oder in der slawistischen Forschung in den 50er, 60er, 70er Jahren immer wieder Artikel dazu, dass man weiß, dass das Bild von dem Massenschauspiel unter der Regie von Nikolai Jevrenow stammt, dass es eine Fälschung ist. Parallel erzählt man aber, und das wird in der Sowjetunion dann forciert, die Geschichte, dass es sich um ein Bild handelt, wo man glaubt, dass das aus Sergei Eisensteins Film Oktober kommt. Also aus einem Filmkader, der nicht verwendet worden ist von Eisenstein selber. Aber da versucht man dann eben zu erzählen, dass das ein Irrtum ist, sondern dass das gerade, weil es so komponiert aussieht, also weil es so künstlich aussieht eigentlich, dass darin seine Authentizität, also seine Wahrheit liegt.
Welche Erkenntnisse leiten sich für Sie aus dem Umstand ab, dass eine Inszenierung Geschichte erzählen sollte? Und was sagt denn das überhaupt über die Sowjetzeit aus?
Ich denke, dass Inszenierungen Geschichte erzählen, ist ganz normal. Ne? Also man sucht natürlich nach gültigen Interpretationen, aber dass eine Inszenierung zumindest visuell so stark in der Lage ist, Geschichte zu machen, das ist, glaube ich, etwas nicht unbedingt Singuläres, das kennen wir heutzutage auch, aber das ist etwas, was für die Sowjetgeschichte, wie ich finde, interessant ist, weil wir haben es ja mit einer interessanten Situation in den 20er Jahren zu tun. Wir haben es mit der Situation zu tun, dass man überall, was jetzt im Übrigen auch so ist, von Realismus spricht, von realistischer Kunst. Künstler wollen Sachen dokumentieren, haben Fiktionsskepsis, weil sie an die Fakten herankommen wollen. Aber gleichzeitig ist es so, dass im Grunde auf der Ebene dessen, was wir jetzt Propaganda nennen und was sich dann entwickelt hat, ja genau das Gegenteil passiert. Also die Abbildung dessen, was passierte in der Sowjetunion, war alles andere als realistisch, auch wenn das Real oder Realismus hieß. Das heißt, wir haben es mit einem ganz merkwürdigen Wahrnehmungsgap zu tun, dass man Realismus fordert, aber dass man eine tatsächliche Abbildung der Wirklichkeit im Grunde verbietet, ja, dass diese sogar irgendwann gefährlich wird, weil ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit sozialistischem Realismus beschäftigt haben. Ich bin in der DDR aufgewachsen und musste das in der Schule lesen. Das hatte natürlich überhaupt nichts zu tun mit dem, was man täglich erlebte. So dass man in einer Welt lebt, in der das, was abgebildet wird und erzählt wird, auch wenn es Realismus ist, eigentlich die absolute Ebene der Fiktion ist. Und das ist, glaube ich, eine Wahrnehmung, über die wir uns heute Gedanken machen können. Ne? Weil wir auch es mit in der Kunst seit 10, 20 Jahren mit Dokumentartheater zu tun haben, also auch mit dem Versuch, über die Kunst sich die Realität anzueignen oder in die Realität hineinzugehen. Und auf der anderen Seite haben wir es in der Berichterstattung, in der Politik immer mehr mit Theater zu tun und mit Fake News, sodass wir wieder in so einer merkwürdigen Situation leben. Die kann man nicht mit der in den 20er Jahren vergleichen, aber es ist wieder so eine Wahrnehmungsverschiebung eigentlich zwischen Künsten und, sagen wir, Politik und Journalismus.
Ich will jetzt noch auf dieses Jahr speziell zu sprechen kommen. Das Gedenken an die Oktoberrevolution in Russland hält sich ja laut Medienberichten in Grenzen. Dennoch wurde am Wochenende in St. Petersburg mit einer Illumination an den Sturm auf den Winterpalast erinnert. Mhm. Welche Rolle spielen die Ereignisse des 7. November 1917 im heutigen Russland?
Das ist eine gute Frage. Die ist, glaube ich, eine offene Frage, weil es ja auch nicht die Russen gibt oder das Russland. Ich denke, für verschiedene Akteure hatte die Oktoberrevolution natürlich eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Ich habe auch vor 6 Wochen gelesen, dass eigentlich das Stadtparlament von St. Petersburg, also die Stadt, die Kulturorganisationen der Stadt, ich weiß nicht genau, wer das eigentlich war, aufgerufen haben zu einer historischen Rekonstruktion der Revolution. Nicht zu Propagandazwecken, haben sie extra gesagt, sondern einfach, um die Revolution praktisch für die Petersburger nochmal zu erinnern. Daraus scheint nichts geworden zu sein. Ich glaube, das Ergebnis war dann eben diese Illumination. Niemand hatte, glaube ich, Lust, da in historischen Kostümen auf sehr merkwürdige Art Revolution nachzuspielen. Ich glaube, dass es ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt. Viele Künstler in Russland haben dieses Revolutionsjubiläum jetzt benutzt, um sich zu fragen, was ist jetzt aktuell wichtig? Ja, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Das ist vielleicht überhaupt auch so ein internationaler Trend, weil wir brauchen ja nicht die Vergangenheit, um neue Fehler zu machen in der Zukunft. Da gab es viele Anknüpfungspunkte, also zum Beispiel auch von Milo Rau jetzt in Berlin, die Generalversammlung, die ja auch mit der Überlegung der Revolution spielt, aber sich fragt, was machen wir in Zukunft? Und solche Überlegungen gab es viel von Künstlern in Russland. Putin hat es eher, wie ich finde, vermieden. Er hat vor einem Jahr angefangen, im Dezember, relativ spät, alle anderen hatten das schon früher erwartet, zu überlegen, welche Funktion diese Oktoberrevolution überhaupt haben kann. Und er hat da die Idee gehabt, dass sie eine versöhnerische oder versöhnende Funktion haben soll. Aber interessanterweise hat man dann das Jahr 2017 damit begonnen, einen Reichstag in der Nähe von Moskau in einem extra errichteten Park zur militärischen Erholung, einem Patriotenpark, nachzubauen. Und man hat das begonnen mit dem Sturm auf den Reichstag. Aber im Bild, also das, dieser Sturm auf den Reichstag, der danach gestellt wurde, also das Ende des großen Vaterländischen Krieges, der Sieg über Nazi-Deutschland, hat gewissermaßen so ausgesehen, als wäre es der Sturm auf den Winterpalast. Also der hat so ausgesehen wie auf diesem Foto, was alle kennen. Da ist etwas Merkwürdiges passiert. Da schob sich plötzlich so die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, die sehr, sehr wichtig ist, das ist das wichtige Erinnerungsnarrativ im Moment in Russland, über diese Erinnerung an die Oktoberrevolution. Das ist, glaube ich, das, was dieses Jahr so ein bisschen stattgefunden hat. Man hat das beiseite gelegt, man hat sich viel stärker an andere Ereignisse erinnert und die Oktoberrevolution ein bisschen ad acta gelegt. Viele Kollegen haben auch gesagt, ja klar, da will jetzt keiner über Revolution sprechen. Aber ich glaube, dass es auch keine akute Gefahr gibt von Aufständen oder Revolution in Russland. Dazu wird Putin leider viel zu stark unterstützt.
Und welche Auseinandersetzungen mit dem Wissen um diese Inszenierung wünschen Sie sich denn persönlich?
Für mich ist es wichtig, dass wir uns nochmal angucken, wie stark unsere Politik von Theater geprägt ist, wie in der heutigen Politik, aber auch in der Berichterstattung wir es mit Fiktionen zu tun haben. Ich glaube eben nicht, dass wir uns so stark, also natürlich sollten wir uns um die Realität kümmern, aber wir sollten uns genau dort um die Realität kümmern, wo sie hingehört, und zwar in der Politik und im Journalismus, während ich finde, dass man sich in den Künsten durchaus mit Fiktionen beschäftigen kann. Also ich würde das gerne mal wieder umdrehen. Ja, ich würde gerne mal sagen, Entschuldigung, Realität, bitte packt das in die Politik, und bitte, liebe Journalisten, erzählt uns keine komischen Geschichten. Und ich würde eher die Künstler dazu auffordern zu sagen, ja, wir müssen uns gerade mit diesen Fiktionen beschäftigen. Also mit all diesen Erzählungen, die gerade kursieren, auch mit diesen vielen propagandistischen Erzählungen eigentlich, oder mit den neuen Ideologien, die ja meistens auf fantastischen Erzählungen, auf Konstruktionen beruhen. Damit muss man sich, glaube ich, jetzt viel beschäftigen, um zu verstehen, wie die Welt im Moment gerade funktioniert.
Und ich will jetzt noch abschließend auf Ihre Ausstellung zu sprechen kommen. In der Ausstellung zeigen Sie Filmaufnahmen und Fotografien des Massenschauspiels von 1920, genau, sowie die Dokumentwertung des Fotos in der sowjetischen Geschichtsschreibung. Außerdem werden aktuelle künstlerische Werke zu sehen sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Was zeigen Sie da alles?
Also Sie haben ja am Anfang gesagt, dass die Ausstellung zu sehen ist in Dortmund bald. Sie wird dort eröffnet am 24.11., da ist die Vernissage. Sie war aber schon in Zürich zu sehen. Also sie war schon in Zürich zu sehen im September bis 25. Oktober. Und da hieß sie noch Sturm auf den Winterpalast, Geschichte als Theater. Wir ändern das jetzt ein bisschen um, weil wir mehr künstlerische Arbeiten einbeziehen. Und was wir zeigen ist, wir rekonstruieren das Massenspektakel, was die meisten nicht kennen. Also das Massenspektakel, das dazu geführt hat, dass dieses Bild von der Oktoberrevolution produziert worden ist. Und wir haben dafür ganz viele Archivrecherchen gemacht in den letzten Jahren in Russland und haben erstens überall das Bild von der Oktoberrevolution, also vom Sturm auf den Winterpalast, gesucht, das Original, was wir bis Juni nicht gefunden hatten. Dann haben wir es dann doch gefunden. Und alle möglichen Fotografien von diesem Massenspektakel. Das heißt, wir stellen über 70 Fotos von dem Massenspektakel aus, das Original der Fotografie und verschiedene Retuschen, wo man sehen kann, wie schrittweise das Bild retuschiert worden ist. Wir erzählen dieses Massenspektakel nochmal. Wir erzählen auch, wie über das Massenspektakel, über Zitate von Rezensionen, von Augenzeugen, man sich damals 1920 die Revolution erzählt hat, weil das ändert sich auch. Ne? Man erzählt das nämlich 1920 ein bisschen anders als dann 1927 oder 1937, als Stalin ohnehin die Geschichte wieder umschreibt. Das heißt, wir gucken uns an, wie wird Geschichte gemacht, wie wird Geschichte erzählt, in welchen Medien wird Geschichte erzählt. Wir zeigen einen Film des Massenspektakels, das ist eine Dokumentation des Massenspektakels, weil man hat das damals in Petersburg gefilmt und wollte das dann in der ganzen Sowjetunion zeigen. Also es hieß noch nicht Sowjetunion, also in der postrevolutionären Zeit zeigen. Also dass man das eben auch, wenn man daran nicht beteiligt war, wenn man nicht mitgestürmt ist, dass man dann über den Film dieses Gefühl praktisch auch haben kann. Weil es ging ja damals darum, dass die Revolution nicht abgeschlossen ist. Ne? Die musste erst im Land noch durchgesetzt werden. Und bevor Stalin von Sozialismus in einem Land gesprochen hat, 24, 25 war ja immer noch die Idee ganz präsent, dass es um eine Weltrevolution gehen soll. Also eigentlich sollte das anstecken und man sollte auch so ein, über das Theater so ein ansteckendes Gefühl vermitteln. Wir zeigen eben die Dokumentation und wir zeigen noch mehrere künstlerische Arbeiten, die sich entweder jetzt gerade aktuell mit der Oktoberrevolution auseinandergesetzt haben oder die sich auch gerade mit der Geschichtsschreibung oder mit der Dokumentation von Revolutionen auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel eine Arbeit der Gruppe Orange Alternative. Das ist eine künstlerisch-aktivistische Gruppe aus den 80er Jahren aus Polen. Und die haben so, wie soll ich sagen, dadaistische Stürmungen gemacht in den 80er Jahren aus künstlerischem Protest, weil in Polen und auch in der DDR und in den anderen sozialistischen Ländern war das ja ein heiliges Ereignis, die Oktoberrevolution. Das durfte man ja nicht irgendwie dadaisieren oder irgendwie Witze darüber machen. Und die haben dann Erstürmungen gemacht, aber ganz andere Erstürmungen. Die haben Mitte der 80er Jahre in Wrocław die Bar Barbara gestürmt am Oktoberjubiläum und haben sich überlegt, wenn wir jetzt, also wir können damit rechnen, dass die Miliz uns gleich verhaften wird, so war das auch. Und die haben dann praktisch die Polizei von Wrocław als die Weißen sich überlegt. Das sind jetzt die Weißen, wir sind die Roten und schon kommt es zu einem Konflikt. Und das Interessante ist, dass sie selber davon überhaupt kein Foto gemacht haben, aber es gibt eben ein Foto, was natürlich Geheimdienstagenten gemacht haben und was aufgehoben wurde im ehemaligen Geheimdienstarchiv. Also das heißt, wir gucken uns auch noch an, wie diese Oktoberrevolution künstlerisch verfremdet wurde in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also das kann man alles sehen. Wir haben zum Beispiel auch, also neben der Rekonstruktion des Massenschauspiels, zeigen wir ganz viele Bücher, in denen dieses Foto immer wieder vorkommt, also ab 1922 auftaucht. Wir waren auch im Schulbucharchiv in Braunschweig und haben dort recherchiert und geschaut, wird das eigentlich überall gezeigt auf der Welt? Und ja, es wird überall gezeigt. Sie finden das in vietnamesischen Schulbüchern, in chinesischen Schulbüchern, in ukrainischen Schulbüchern, also jetzt noch ganz aktuell, also überall im Grunde. Und wir haben auch eine Aktion gemacht und vielleicht hat ja jemand Lust, nach Dortmund zu kommen, in die Ausstellung, wenn die am 24. eröffnet, weil wir nämlich Exponate immer noch suchen. Also wir nehmen alles auf, wo dieses Bild falsch annotiert worden ist. Also immer wenn Sie vielleicht in Ihre eigenen Schulbücher hineinschauen oder gerade einen Zeitungsartikel finden mit diesem Foto vom Sturm auf dem Winterpalast und da steht dann darunter Foto von der Oktoberrevolution oder es steht darunter Foto aus Eisensteins Film Oktober, bitte schicken Sie es uns oder bitte bringen Sie es nach Dortmund. Wir möchten das gerne als Exponat mit ausstellen. Es gibt dann auch ein Plakat als Geschenk und die Exponate wandern dann auch, weil im nächsten Jahr ist die Ausstellung noch in Butsch zu sehen. Und wir haben, wenn ich das in Eigenwerbung sagen darf, wir haben auch ein Buch gemacht. Also wir haben all die Dokumente, die wir gefunden haben, sortiert, annotiert und wir haben ganz viele Rezensionen aus dem Russischen übersetzt und Theatertexte aus dem Russischen übersetzt, die sich alle mit diesem Massenspektakel im Grunde befassen.